Okay. Auf morgen 2:28 Uhr. Heute Gemeinde Thyatira. So, lass uns nochmal beten. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Nicht in das, was du uns hoffen lässt, dass wir auf dem Weg sind nach Hause, zu unserem wahren Vater, zu unserer wahren Familie, zu dem Ort, für den wir geschaffen sind. Und ich danke, dass du aber auch hier total lebendig bist. Und klar, ich bitte dich für dein Wort heute, so, dass du uns einfach zeigst, was der Text mit uns zu tun hat, dass es auch persönlich ist und nicht nur in der Vergangenheit oder Zukunft sich bewegt hier. Und ich bitte dich, dass du dein Wort einfach offen hast. Und ich danke dir, dass du einen Segen versprochen hast, dass das, selbst wenn wir es nur lesen, schon gesegnet sind. Also, ja. Schick noch mehr durch meine Worte und ich bitte dich, dass du einfach mir die Worte gibst jetzt und einfach das aus meinem Kopf nimmst, so was ich gelesen habe und gehört habe, so was nicht wichtig ist oder nicht wahr. Und, ja, gib mir neue Worte. Ich danke dir, Amen. Also, wir hatten die Gemeinde von Ephesus, ne, was so viel bedeutet wie die erwünschte oder die ersehnte, die Urgemeinde. Von der Kirchengeschichte her, so ein, das war bis, jetzt muss ich mal gucken hier, ja, bis 95 nach Christus ungefähr, so ein, und die hat einfach alles richtig gemacht, so, und die war, hat keine Kompromisse gemacht, so, die hat einen geraden Weg für Jesus, die haben sich entschieden und haben gesagt, ich gehe den kompletten Weg mit dir, so, aber im Laufe der Zeit ist halt eingeschlichen, dass sie sich nur noch auf die Heiligkeit und auf das Wort und auf die Werke, die sich konzentriert haben und auf die Läuterung von der Gemeinde und auch was sie dann vergessen haben, was sie verlassen haben, war ihre erste Liebe. So dieses Denken als allererstes kommt das Zusammensein mit dir und dann daraus kommen all die Werke und all das Gerade und all das Heiligen und all das Aufpassen. Ne? So, und Jesus sagt sie, nee, ihr habt es verlassen, nicht verloren, also kommt wieder zurück. So, weil ich bin noch an dem gleichen Ort, wo ihr mich verlassen habt. Ich warte auf euch. So, nicht nur das, ich klopfe an, ich gehe mit euch. So, ihr braucht euch einfach nur umdrehen und wieder mit mir Hand in Hand gehen. Dann 100 bis 300 nach Christus hat sich die Gemeinde verändert. So, das ist jetzt alles Kirchengeschichte, aber es ist der perfekte Ablauf hier, den Jesus uns gegeben hat. So, und zwar hat er dann geschrieben am Smyrna. Und Smyrna bedeutet so viel wie Myrrhe. Und zwar eine richtig krasse Christenverfolgung von Römern her, ne? die Christen genommen haben und die als nicht gegolten haben, die damals die Juden in Hitlers Zeit. Ne? Sie waren die Pest, sie waren Abschaum, sie waren Unfall, Mutation, mussten ausgerottet werden, um das Land wieder zu heiligen und zu reinigen, damit die Menschen, die gesunde Rasse aufwächst, die wahre. Ne? So, und die Juden wurden regelrecht niedergemetzelt, so und gequält. Kinder, Babys, Männer, Frauen, so und Omas, Opis, so wurden in riesen Stadien reingebracht. So, und die Römer und die Juden standen da und haben gejubelt und zugeguckt, wie die Löwen oder andere Viecher so zerfetzt haben. So, der Kaiser, der damals gelebt hat, so hat Christen genommen, einbalsamiert, an Holz festgemacht in seinem Garten und angezündet, wie man das so nach Pflicht hat. Also das Leben als Christ hatte überhaupt keinen Wert. Ne? So, war halt ja, wertvoll genug, um die Masse zu unterhalten. So. Myrrhe, so bedeutet Smyrna. So, ne? Und Myrrhe entfaltet ihren Duft erst, wenn man die Rinde vom lebendigen Baum runterholt und zermalmt. Davor riecht es noch nicht, aber wenn man diese lebendige Rinde zermalmt und zerquetscht, kommt ein Öl raus und das riecht. So. Und es wurde benutzt, um Tote zu einbalsamieren. So, genau. Also, das war die zerquetschte Gemeinde. Ne? Und im Laufe der Zeit, von 300 so bis 600 nach Christus, das wäre dann die gnädigste Gemeinde, Pergamus, so bedeutet so viel wie, also hat zwei Bedeutungen. Per bedeutet Erhöhung und Gamus bedeutet Vermählung. So. Und genau das ist auch passiert in der Gemeinde. So Konstantin kam an die Macht. So, nach 300 Jahren Qual und Verfolgung so, und nach nichts, kein Wert für die Gemeinde, kam Konstantin und hat Schluss gemacht. Nach genau 10 Kaisern, so wie es auch bei Smyrna steht. 10 Tage lang dauert die Drangsal und dann hört es auf. Nach 10 Kaisern kam der nächste Kaiser Konstantin. Und Konstantin ist Christ geworden, weil er eine Vision bekommen hat im Himmel. Also Christ geworden, in Anführungsstrichen. Aber Konstantin hat Folgendes gemacht: Er hat die Gemeinden aus dem Untergrund geholt und hat sie in den Palast gebracht. Er hat sie erhöht. So, jetzt waren sie anerkannt und von einer Nacht zur nächsten war ganz Rom christlich. Haben die christliche Religion übernommen. So, und einen Tag noch Baal angebetet und all die anderen Götzen und am nächsten Tag Christen. So, und Konstantin hat es vermischt mit dem christlichen Glauben und dem heidnischen Glauben. Hat eine neue Religion erschaffen. Und nicht nur, dass er die Gemeinde erhöht hat, sodass die Christen jetzt geehrt waren und Siegeskränze hatten, sondern er hat sich auch mit ihnen vermählt. Die Kirche 313, als Konstantin an der Macht war, ist das erste Mal zu Gemeindestaat. Damals war es noch nicht Kirche, ne? Gemeindestaat geworden. Also eine Vermählung mit der Welt. Und das ist schon interessant. Gehen wir weiter in die Zeit. Und da sind wir heute. Und das ist von 600 nach Christus bis Jesus wiederkommt. Wir werden sehen, die nächsten Gemeinden, die kommen, die werden bestehen bleiben bis zum Ende. Aber die Gründung von der Gemeinde hier war 600 nach Christus. Und zwar die Gemeinde von Thyatira. Und Thyatira war eine relativ kleine Stadt, aber hatte Einfluss in der ganzen Welt, war weltbekannt. Hatten eine ganz große Handelsroute und war eine der ersten Städte, die so Gewerkschaften hat, ne? Wie heute hier irgendwelche Handelskammern oder sowas. Ne? Und jedes Gewerbe hatte seinen eigenen Götzen. Der Schmied, der Gott des Feuers, was weiß ich denn, so keine Ahnung. Jedenfalls hatte jeder so seinen Götzen. Und jeder, der da gearbeitet hat, der musste die anbeten. Wenn er die nicht angebetet hat, hat er den Job nicht bekommen oder wurde gemobbt oder rausgeschmissen. Und das war für die Christen damals in der Zeit natürlich dann nicht leicht, ne? Weil die hatten auch Familien, mussten das Geld nach Hause schaffen und von irgendwas leben. Also ist Folgendes passiert, dass sie die Götzen, weil die Gemeinde war auch abhängig davon, die Götzen wurden einfach mit in die Gemeinde gebracht, in den Gottesdienst, in die Gemeindeform. Heute geht es um die katholische Kirche. Die römisch-katholische ist 600 nach Christus entstanden. Und ihr könnt euch ja selbst überzeugen, ob sie gemeint ist oder nicht. Nächste Woche geht es um die protestantische Kirche. Ist voll spannend, super interessant. Okay. Offenbarung 2, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes. Und das ist das einzigste Mal in der ganzen Offenbarung, dass Jesus sich als Sohn Gottes beschreibt. Also sehen wir schon, dass seine Göttlichkeit in der Gemeinde schon zurückgegangen ist. Weil bei jeder Gemeinde hier, die er anspricht, bei jeder Gemeindeform, weil steht ja immer dem Engel der Gemeinde, sage, und dann am Ende steht immer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist mehr als nur diese eine Gemeinde, die damals war. Ne? Steht zum Beispiel bei Ephesus in Vers 7. Und am Anfang sagt Offenbarte immer aus Kapitel 1 ein paar Sachen von seiner Herrlichkeit. Und zwar betreffend für die, was sie brauchen, was ihnen fehlt. Und jetzt für Thyatira, das sagt der Sohn Gottes, der die Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndes Erz gleichen. Thyatira bedeutet, ist kein direktes Wort, sondern eher so eine Floskel, so eine Umgangssprache. Nee, Quatsch, das war ein anderes Wort, was heute kommt. Vergiss es. Thyatira bedeutet immerwährendes Opfer. Also ein Opfer, das immer wieder getan wird. immer wieder ohne Ende. Ne? So ein ständiges Opfer bringen. So. Und Jesus offenbart hier drei Namen von sich, drei Seiten. Einmal der Sohn Gottes, Sohn, was nichts anderes bedeutet als Gott, wissen wir durch den Rest des Neuen Testaments. Sohn, dann die Feuerflamme, ne? Der Augen hat wie eine Feuerflamme. Sohn, das Feuerflamme bedeutet immer Gericht. Sohn, und Füße wie schimmerndes Erz, also das ist ein Metall, das geläutert wird, gerade am Glühen ist, so, wo all die Dreckstoffe schon weg sind, das einfach nur noch so ein ganz klar und rein leuchtet wie ein Diamant, wie ein klarer Kristall. So, wer das schon mal gesehen hat, ist der Hammer. Wenn nicht, geh mal zu einem zahntechnischen Labor und frag mal, ob du zugucken darfst. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie Metall dann aufgeht, so, wie geläutertes, glühendes Metall aussieht. Das ist super schön. So, und diese schimmernde Erz steht für Reinheit. Ne? So. Und Jesus offenbart hier, oh Mann, das ist der Blick von mir, den ihr verloren habt. So, ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gott. Gott ist mein Vater. So, ich bin der Gericht bringen wird. So, über euch, nicht ihr. Und ich bin der rein bleibt, auch wenn ihr unrein seid. So. Und für Gott ist es super wichtig, so ein weil am Anfang von der römisch-katholischen Kirche war es halt so, dass die Menge Götzen reingebracht werden und wir sehen es heute noch, so ne, die ganzen Heiligen, die angebetet werden, so die Maria, die als Mutter Gottes angebetet wird, so bei jeder katholischen Messe, das war auch damals so, also das Abendmahl nennen wir das, so bei jeder katholischen Messe so wird Wein getrunken und Brot, wie wir das tun. Aber die Katholiken glauben halt so, dass es, sobald es geweiht ist vom Priester und eingenommen wird, dass es wirklich das Blut von Jesus ist. Und dass es wirklich sein Fleisch ist, das da gerade gegessen wird. Also nicht wie wir wissen, es ist Traubensaft oder Wein und das ist normales Brot. Und wir machen es als Gedenken, ne? Es ist halt, du musst halt glauben, dass es jetzt wirklich das wahre Blut Jesus Christus ist. Es ist nicht ein Gedenken an das, was Jesus getan hat, einmalig für ewig, so wie das Neue Testament uns das sagt, du opferst Jesus Christus in dem Moment erneut und immer wieder und immer wieder. Das ist in der katholischen Kirche halt der Glaube. Also es wird keine Predigt jetzt gegen katholische Kirche, keine Angst. Das ist auch nicht mein Ziel, aber es gehört zum Text und zur Zeit und zur Kirchengeschichte und das ist real. Also kein Katholik wird mich jetzt deswegen verhöhnen oder mich anschimpfen, weil das ist halt ihr Glaube. Ne? Das sind einfach Fakten. Für mich, wenn ich das höre, denke ich nur, wie kann man nur so, ne? Aber wenn man seine Bibel nicht liest, und nur Worte hört von Leuten, denen man vertraut, so dann kann ich mir das schon vorstellen. Ne? Das Neue Testament sagt so, dass ein Fluch auf dem liegt, der Jesus immer wieder opfert. Dass Jesus einmal gestorben ist und dann wieder lebendig geworden ist und dass dieses Opfer so heilig ist, dass für alle Zeit, für Ewigkeiten, für jede Sünde, die noch begangen wird und die begangen war und gerade begangen wird, dass sie reicht als Sühnung. Und dass Jesus Christus nicht nochmal geopfert wird. Und wenn jetzt jemand sich gegen Jesus entscheidet wieder, der errettet war, so und geht wieder seinen Weg und sagt, Jesus, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, dann lässt Jesus ihn gehen. Na, wir haben immer noch einen freien Willen, auch als Christ. So, wir dürfen uns immer noch gegen Jesus entscheiden. So, aber derjenige hat nie wieder Zugang zu ihm. Das würde bedeuten, so sagt Paulus, dass er Jesus Christus nochmal opfern müsste. Weißt du? Und das wäre Gotteslästerung. So. Und das ist das Bild halt, was Thyatira, was in der Zeit halt, was die römisch-katholische halt Kirche halt reingebracht hat in die Gemeinde. So dieses immer währende Opfern von unserem Messias. Jesus, Gott hasst das. So, weil es genau das nimmt, wofür er eigentlich gestorben ist. So, weil es genau das ist, so wie die Juden damals gebunden waren an ihren Schlachtopfern und sie mussten jedes Mal immer wieder aufs Neue ein Lamm zu einer bestimmten Zeit bringen, ihre Sünden auflegen und das Lamm schlachten. Genau das Gleiche machen viele Gemeinden, nicht nur katholische Kirche, auch heute noch. So, jedes Mal beim Abendmahl bringen sie ihr Lamm mit, legen ihre Hände auf, packen ihre Sünden drauf, so, und es wird auch erneut geschlachtet. So, ich bin froh, dass wir das nicht mehr machen müssen. So. Und das Zweite, der Sohn Gottes. Also, Jesus ist nicht der Sohn von einem Menschen. So, Jesus ist nicht der Sohn von Josef und Jesus ist auch nicht der Sohn von Maria. Jesus ist der Sohn vom Vater. Und ich habe mal ein bisschen nochmal nachgeforscht, so was er sagt. So, ne, ich brauchte nicht nachschlagen, Johannes 2, da ist sein erstes Wunder, das, wo er getränkt wird von seiner Ma. So, ne, da ist diese Hochzeit in Kana und der Wein geht alle und die Leute sind noch nicht betrunken und die Mutter sagt so, hey Mann, los jetzt hier, du bist ein Wunderkind, so mach mal ein Wunder, so mach, produzier Wein. Und Jesus sagt, Frau, so, was habe ich mit dir zu tun? Das ist seine Antwort. Hey Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Mein Vater sagt mir, wann Zeit ist, mich in der Öffentlichkeit zu verherrlichen, so nicht du. Aber seine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Vater hat ihn noch nicht berufen. Das kam erst, fing dann zwar kurz später an, so, aber da so, war immer noch, musste noch gehorsam sein, seinen Eltern gegenüber. So, ne? Und er macht Wein, weil du sollst deine Eltern ehren. So. Später, als er 12 war, so, kommt er in den Tempel, oder das war davor, so ein, bei Lukas 2, 49, so ein Jesus ist 12, die sind gerade am Anbeten, normales Passafest, jährlich, ne, alle Juden ab und am Opfern. Mama Maria und Papa Josef gehen wir nach Hause. So über 2,5 Millionen Juden an dem Tag nur in Jerusalem. Ne? So schreibt uns dieser komische schriftgelehrte Typ da, naja, aus der Zeit, ist ja wurscht, so hat den Namen vergessen. So ein, also eine Menge Menschen. So, kein Vergleich mit Love Parade oder sonst irgendwas. Ne? So super eine Masse von Menschen. Ich war einmal in der Love Parade, da war ich 14. Das war ein Riesenfehler. So, ich stand da so hinter all diesen halbnackten und komischen Menschen, so alle auf Drogen und voll am Feiern und Springen und alle verschweißt. Und du hast den Schweiß von tausend Menschen an dir. So, du verlierst dich in der Masse. So, wenn du von einem Punkt zum nächsten kommen willst, so, du brauchst ewig, du gehst im Entenmarsch da durch, so, und wenn du anfängst zu hyperventilieren, hast du ein Problem, so, ne? So, und keine grüne Stelle, nichts. So. Genau sowas da. Und Jesus ist weg. Und die suchen die ganze Stadt ab, so nach Jesus. So, Maria sagt nur dann, als sie Jesus finden am Tempel und er gerade mit den großen Pharisäern da sitzt, so, und sie lehrt, als 12-Jähriger, ne? Was meint Gott jetzt wirklich ein Gotteswort? So, sagt Maria so, sag mal, so was fällt denn dir ein, was kannst denn du kannst uns das hier nicht antun, wir haben unter Schmerzen dich gesucht den ganzen Tag. Und Jesus sagt als Antwort, ja, weshalb habt ihr mich gesucht? So, vielleicht war noch nicht ein Stimmbruch, so, hey, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? So, was habe ich mit euch zu tun? So, ich habe einen Vater und bei dem muss ich sein, um zu wachsen. Und dann steht nur, Maria und Josef haben absolut nicht kapiert, was er damit sagen wollte. Aber das haben viele nicht. So, später Matthäus 12, 46 bis 50, das war, hat er schon super viele Nachfolger gehabt so, und Wunder getan und seine 12 Jünger und eine Menge Anhänger so sitzen da in irgendeinem Raum oder im Freien, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich in einem Raum, jedenfalls nach einem Jesus-Film ist es so. So, und die sitzen da alle im Kreis und Jesus lehrt wieder über ein paar Gleichnisse und dann so kommt nur irgendein Jünger von ihm so an und sagt so, hey Jesus, Jesus, so, und da waren tausend von Menschen, ne? So, Und Maria und Josef kamen nicht zu Jesus durch. Und der Typ sagt halt nur so, hey Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind da, die suchen dich. Und Jesus sagt dann, also Jesus guckt seine Jünger an, seine 12, und zeigt auf sie und sagt so, hey, da seht meine Mutter und meine Brüder. Also er guckt seinen Jungen an und sagt, ihr seid meine Mutter, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und der ist mir Schwester und der ist mir Mutter. Und zum Schluss am Kreuz, Jesus hängt da kurz vom Tod, so Maria Magdalena, Maria seine Mutter, noch irgendeiner, und Johannes stehen da vom Kreuz und schauen ihm zu, wie er stirbt und begleiten ihn bis zum Ende. Und Jesus guckt runter und sieht Maria und Jesus sieht Johannes, so der auch die Offenbarung schreibt hier gerade oder geschrieben hat, und guckt sie an und sagt, Frau, also Maria, siehe dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, siehe deine Mutter. Hast du gesagt, ich bin nicht mehr dein Sohn, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, weil ich bin jetzt bin gleich wieder an dem Ort, wo ich war und an dem ich ewig sein werde. Ich bin gleich wieder bei meinem Vater. Und du hast jetzt einen neuen Sohn und du hast jetzt eine neue Mutter. Jesus war schon immer und wird es auch immer sein, der Sohn Gottes. Und ich meine, euch brauche ich nicht erzählen, ihr wisst das, aber vielleicht Leute, die Predigt dann hören werden im Internet, wissen es noch nicht. Oder ihr kommt irgendwann mal, was hundertprozentig passiert, mit Leuten in Kontakt, die Fragen haben. Ne? Dass ihr wisst, das sind die Stellen und das sind sie und so ist es. Also, das Problem bei der Gemeinde in Thyatira war, der Sohn Gottes wurde zum Sohn des Menschen. Das ist auch bis heute noch. Das Opfer für die Sünden der Menschheit musste ständig gebracht werden. Und, Vers 19, ständige Werke. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Liebe und ich kenne deinen Dienst und ich kenne deinen Glauben und ich kenne dein standhaftes Aussagen. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Und auch das sehen wir in der katholischen Kirche. Und da können sie uns zum Teil echt ein Vorbild sein, weil sie von Anfang an bis heute noch die fleißigsten Bienchen sind unter den Religionen. Von ihr kommen durch katholische Kirche entstanden Schulen, Krankenhäuser durch die ganzen Missionswerke, Altersheime, Drogenarbeiten, missionarische Urlaubsplanungseinheiten, keine Ahnung, Essenverteiler, Sachenverteiler, Rollstuhl, Behindertendienst und so weiter. Das sind an erster Stelle der besten Krankenhäuser und Schulen sind immer noch die katholischen. Die geben echt viel Geld rein und viel Mühe. Die fleißigsten, die an Orte gehen, wo keiner sonst hingeht, sind die Nonnen. So wie Mutter Teresa oder Nonnen, deren Namen wir nicht kennen. Die gehen an Orte, wo wirklich manche Evangelikalen nicht hingehen wollen. Die sind da und opfern ihr Leben und tun alles. Voller Hingabe, voller Liebe. Da verdienen sie echt ein Bienchen im Respekt. Und Jesus sagt, eure Werke werden immer mehr werden, bis zum Ende, bis ich komme. Und auch das ist passiert. Du siehst es überall. Aber die Werke alleine, wie wir es wissen, ist es halt nicht. Und Jesus hat uns nicht berufen, Sozialarbeiter zu sein. Vielleicht hat er dich in soziale Arbeit gestellt, aber nur halt als Werkzeug. Berufen bist du als sein Jünger und als sein Licht und als Zeugnis für seine Herrlichkeit und als nichts anderes. Ob du jetzt als Werkzeug Pastor hast oder Sozialarbeiter oder ein Bauer oder Traktorfahrer oder was weiß ich, Klo-Reparierer, das ist halt das, was du halt als Werkzeug bekommen hast, um genau deine Aufgabe zu erfüllen. um deine Berufung einzusetzen, Licht und Zeugnis zu sein und Menschen zu erreichen. Aber Gott hat uns nicht als Weltverbesserer hier hingestellt. Das sind wir nicht. Das ist nicht sein Wille und er mag das auch nicht, weil es genau an der Berufung vorbei ist. Wir können nämlich die Welt nicht besser machen, das sehen wir, wenn wir durch Offenbarung gehen. Und die Welt wird schlechter, egal wie viel wir uns bemühen. Verstandlich. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf dem Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und diese Isabel steht im Alten Testament bei 1. und 2. Könige so ein bisschen was über sie. Und sie war, muss ich mal gucken, wo das hier steht. Ja, genau. Sie war eine Heidin. Sie war eine Königstochter, eine Prinzessin. Sie war wunderschön. Und sie war ziemlich schlau. Sie war verheiratet mit dem König Ahas. Und es war ein jüdischer König. Und die Bibel sagt, dass er der böseste und am weitesten weg von Gott war, ein König war, der je regiert hat zu der Zeit. Und er hat sich diese Heiden als Frau genommen. Und ihr Plan war es von Anfang an, sich zu vermählen mit Israel und sie zur Unzucht zu treiben und sie wegzubringen von Gott. Hat sie geklappt. Sie war die Tochter vom König von Sidonien. Keine Ahnung, wo das ist. Hat mich jetzt nicht interessiert. Also sie brachte die Götzenanbetung nach Israel. Und sie brachte ihren Gott mit. Sie hat einen Tempel dort errichtet, mit männlichen und weiblichen Tempelprostituierten. Und um Gottesdienst zu feiern, musstest du also dein Opfer war nicht ein Lamm oder irgendwas, sondern dein Opfer war halt mit irgendeiner Prostituierten ein Geld dahin zu geben, mit der sexuellen Verkehr zu haben. Sie hat Wäldchen um ihren Tempel da gebaut. Und in diesen Wäldchen wurden halt diese sexuellen Akte getrieben. Und die Kinder, die dabei entstanden, die wurden zum Tempel gebracht, zum Baal, und dort geopfert. Also Abtreibung gab es damals nicht, das war die andere Art der Abtreibung. Ne? Also jedes Kind, das geboren wurde durch diese Unzucht, durch diesen Götzendienst, war von Baal als Opfer bestimmt. Und Baal zu opfern, das hieß, es war so eine Riesenfigur mit zwei großen metallernen Händen. Die wurden zum Glühen gebracht durch Feuer. Ne? Und in diese glühenden Hände wurden die lebenden Babys halt reingelegt. Sind halt lebendig verbrannt. Es muss übelst pervers gewesen sein, ja. Und Gott sagt zu ihm ihr habt Isabel in eure Gemeinde gelassen und sie ist es jetzt, die lehrt und verführt. Wir müssen aufpassen vor unserem Götzendienst, den wir vielleicht in unserem Leben haben könnten oder der kommt. Weil es ist ja nicht so, Isabel ist ja nicht zu Israel gekommen und hat gesagt hier baut ein paar Wäldchen und einen neuen Tempel und hier diesen Baal. Und jetzt habt mal alle Sex miteinander und die Babys, die rauskommen, die schmeißt man in diese glühenden Hände rein. Also da hätte Israel sofort schockiert gesagt, raus. Sowas kommt halt Schritt für Schritt, fängt klein an. Und du steigerst dich rein und bist irgendwann mittendrin und siehst nicht mehr, wie du dich verändert hast. Wie dunkel es ist, sodass du überhaupt keine Realitäten, keinen Bezug mehr zum Licht hast und so weiter. Paulus sagt im Neuen Testament, Götzendienst ist Unzucht. Also außerehelichen Geschlechtsverkehr. Ob mit Gleichgeschlecht, mit unterschiedlichem Geschlecht oder mit Tieren. Ist wurscht. Unzucht ist Götzendienst, Bitterkeit, Habsucht, Gier, ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls so die Sparte. Ne? Also im Endeffekt ist Götzendienst all das, was dich was dir ein Gefühl von Sicherheit gibt, Geborgenheit, so ein von, wo du dich einfach so ein, wo du dich hingibst, so ein, alles, was dein Leben bestimmt und dich verändert, alles das, was dich dominiert, so ein, all das, was dein Denken beeinflusst, so ein, was, was du aber auch willst. So ein, und wir müssen da, also ich muss da echt immer aufpassen. So ein, und ich, es kommen öfters Momente, wo ich Gott einfach frage, so ein, zeig mir, wenn da was ist. So ein, oder wenn ich merke und er mir gezeigt hat, da ist was, so ein, weißt du, dann ist es für mich super schwer loszulassen und das einfach rauszulassen aus meinem Leben. Weil ich will kein Götzendiener sein. Und ich möchte nicht diese Hure sein, so ein, sondern ich möchte nicht, dass das Frucht bringt, diese Schwangerschaft, dieses Kind, sondern ich möchte Gottes heilige Frucht haben in meinem Leben. Sondern ich möchte mich, er soll der einzige Gott sein. Sondern er, ihm gehört mein Lob und meine Ehre und mein Preis. So, wenn es irgendwas an Weisheit gibt, an Erkenntnis und an Liebe und an Gnade und an Reichtum, so, dann ist es das, was er mir zu geben hat, was ich anstrebe. So, hey, pass auf dein Herz auf. Da, wo dein Herz ist, ist dein Schatz. So, wenn es an deinem iPod hängt oder an deinen Filmen oder an deinen Freunden oder an deiner Musik oder sonst irgendwas, so, dann, wenn das dein Herz ist und wenn dir das so wichtig ist, dass du Gott dann vergisst und zur Seite legst, so, und dich mehr dahin zieht als dahin, so, dann weißt du, das ist ein Götze. Und es ist schwer, Götzen wieder loszuwerden. So, das ist der schlimmste Kampf, den ich habe. So, die Sachen, die so, die ich, wo ich zugelassen habe, dass die so tief in mein Leben, in meinem Herz kommen, so die da wieder rauszukriegen. Das ist ein ständiger Kampf, ein harter Kampf, und es tut weh. So, das ist gefolgt von ständigen Niederlagen. Aber Gott macht es uns nicht unmöglich, sondern er sagt, tu Buße, so, kehre um. Und er gibt uns eine Menge Zeit, so das zu tun. Aber wie gesagt, Gottes Gnade ist kein Gummiband, das man ewig ziehen kann. Sondern die Gnadenzeit hört auf, auch für uns. So, zu Petrus kam zu Jesus und hat gesagt, wie oft soll ich denn vergeben? So, Jesus sagt 77 mal 7 Mal. Und es ist fast unzählbar, ne? So. Aber das ist trotzdem eine begrenzte Zahl. Er sagt nicht immer, sondern er sagt sehr viel. Und Gottes Gnade ist ewig und Gottes Gnade ist mächtig, aber Gott hat gesagt, es muss Gericht kommen, weil ich ein gerechter Gott bin. Und ich muss auch euch, meine Kinder, strafen und züchtigen, so, weil ich euch, weil das sonst der Beweis wäre, dass ihr mir egal wärt, ich euch nicht liebe. So, von daher, wenn da irgendwas ist, dann bring es vors Kreuz, so, und lass es raus, weil es wird dich verdunkeln und blind machen für die Zeit. Aber ich habe ein wenig gegen dich, dass du zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt. Also die Isabel hat sich selbst eine Prophetin genannt. Ein Prophet ist ein Botschafter Gottes, jemand, der in Connection mit Gott ist und was zu sagen hat, als Überbringer. So. Und es gibt viele Gemeinden, wir sehen das in der Kirchengeschichte, wir sehen das in der freikirchlichen Kirchengeschichte, sondern wir sehen das in jeder Gemeindeform. Und sogar bei uns vielleicht, in unserem Leben ab und zu. So, dass man unterwegs ist und sagt, im Namen Gottes habe ich das getan oder tue ich das. Oder ich muss noch mit dir reden, so, ne? Weil das ist so nicht okay. So, weißt du? Ja. Das Schlimmste, was man machen kann, ist vorschnell im Namen Gottes irgendwie was runterzuleilen, so, oder was zu tun oder zu sagen. So, wenn es von Gott ist, dann wird das bestätigen. So, und auf Bestätigung zu warten, selbst bei Bildern, die man bekommt, oder Visionen oder sonst irgendwas, so, oder Träumen, so, oder Eindrücken, so, es ist immer weise, sich nochmal von Gott bestätigen zu lassen. Und ich weiß, so, dass er das gerne bestätigt. So, ich habe schon viele Bilder bekommen und ich hatte schon Träume, Visionen. Er hat mich schon in die Zukunft sehen lassen, so, um ihn zu verherrlichen. So, aber trotzdem, so ein, hey, ich bin ein ziemlich kreativer Mensch. So, ich war schon immer ein Träumer und bin es immer noch. So, ich brauche meine Augen zu machen und ich sehe sofort ein Bild. Jederzeit. Ich kann meine Augen zumachen und ich sehe sofort einen Film. Ist überhaupt kein Problem für mich. Ja, das ist nicht von Gott. So, weil das sind all die Bilder, die ich mir gespeichert habe, die in mir drin sind. So, hey, pass auf mit Bildern und Visionen, weil du siehst doch heute in Freikirchlichen, so, dass man, so wie die Gemeinde hier, so ganz schnell einfach versucht es und sagt so, ja, Gott hat gerade mir ein Bild gegeben und das ist das und das. So. Isabel war eine machtgierige Frau. So. Und eine Kämpferin, eine. Und ein Ninja war ja, war Kreuzzieher, waren bestialisch und waren was? Da kommt mein Kifferhirn kommt immer raus. So, da fehlen auch immer meine ganz normale Wörter, so die eigentlich da einfach sind. Aber ich komme nicht drauf. Ist egal. Jedenfalls war sie. Ja, sagen wir was anderes erstmal, vielleicht kommst du wieder. Also Isabel bedeutet, und das ist das, was so ein Umgangssprache ist, ne? Also kann man nicht mit einem Wort übersetzen, Isabel, sondern Isabel bedeutet, kommt aus dem Hebräischen und heißt so viel wie, habe ich mir nicht aufgeschrieben? Naja, heißt so viel wie, warte, also ich weiß das, was meine Ma gesagt hat, das passt auch. Ach ja, außen heilig und innen eine Jauchengrube. Das ist ein Name, oder? Wie kann man denn seine Tochter außen heilig und innen Jauchengrube nennen? So, aber genau das war Isabel und genau das war auch die Kirche, die hier entstanden ist. Meine Mama hat gesagt, außen hui und innen pfui. Oder nicht alles, was Gold ist, glänzt. Nee, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Oder ich sage, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Es kommt alles das Gleiche raus. So. Weißt du, und wir müssen echt aufpassen, auch für uns selber, so, weißt du, dass wir nicht Überflieger sind. Und viele Christen, die Gottes Wort ernst nehmen und auch die Werke und auch Gott, so, und sich gern komplett hingeben wollen in allem, ne, die sich danach sehnen, einfach das volle Paket mit Jesus zu machen und zu empfangen. So, weißt du, mit den Christen passiert es halt auch schnell, so, dass sie anfangen, innen drinne zu sterben. So. Und das fängt an mit Richten. So dass man andere Christen dann beurteilt und sagt, ihr seid keine Christen, ihr seid noch zu jung im Glauben, ihr seid total falsch, so, ihr habt eine absolut falsche Theologie oder ihr betet, wie betet denn ihr an? Ihr seid total verrückt oder so, das kann nicht von Gott sein. Oder ne, so, dass man anfängt halt zu richten, auch untereinander. So. Das bedeutet nämlich, dass du dich selber hinstellst und sagst, ich bin richtig, ich habe die Erkenntnis, ich bin heilig, ich habe alle Weisheit, so, die man braucht, um überhaupt jemanden richten zu dürfen. Gott kennt das Herz. Und allmählich, was du zu Sohn kriegst, wie ich sie zu genügen kennengelernt habe, was Widerwärtiges habe ich noch nie kennengelernt, die ganze Zeit nur diesen Blick drauf haben. Also ich kann nicht nachmachen, aber das ist dieser Blick, wo du sofort weißt, sie steckt mich gerade ab. Oder wo du einfach nur zu Besuch bist, du siehst denjenigen das erste Mal in der Gemeinde oder so und sofort kommt der oder diejenige zu dir und na, und wie bist du zum Glauben gekommen? So ein, ah ja, aber du weißt schon, Jesus ist der einzige Weg und weißt du, und dann geht es halt so los. So, und dann kommt auf einmal die nächste Stufe so. Ich werde dir mal zeigen, wie ein anständiger Christ ist, damit du ein Bild kriegst, wie du mal sein musst. Okay? So, weißt du, du wirst immer kleiner und kleiner und bist irgendwann so deprimiert, dass du einfach nur noch am Nebenpunkt bist, wo du sagst, Gott, ich bin der größte Sünder, ich bin überhaupt wahrscheinlich gar nicht mit dir, hast deinen Geist von mir genommen. Ne? So, Ey, pass auf, weil Gesetzlichkeit ist so eklig. Es gibt keine ekligeren Menschen als gesetzliche Christen. Widerwärtig, voll. So kalt und so herzlos und so bösartig. Aber doch kommen sie auf dich zugeflogen, als ob sie Engel sind. So ein außen Heu und innen eine Jauchengrube. Und wenn du in die Kirche gehst, dann siehst du diese Pracht. Und ich meine, damals haben die Leute ihre Gülle auf die Straße geworfen. Die Juden nicht, weil die hatten, Gott hat ihnen gesagt, euch Mose, das sollt ihr außerhalb von das Land schaffen. Sammelt eure Kuku und dann bringt's weg. Weil Gott wusste, die wären krank, aber die Heiden sonst weltweit, haben sie auf die Straßen gekippt und es hat gestunken. Und die Leute haben arm gelebt, und hatten nicht viel Geld und konnten nicht lesen und hatten keinen Zugang zu Gottes Wort. Und dann wollten sie zum Gottesdienst, weil sie sich trotzdem nach Gott gesehnt haben. Und dann gingen diese riesengroßen Tore auf und dann standen sie in diesem wunderschönen mit Marmor und Stein und Gold und Verzierung und Gemälden an der Decke und bunten Glas und standen da drinnen in diesen prachtvollen und haben sich gefühlt wie in der Herrlichkeit Gottes wahrscheinlich. Weißt du? Und dann dieser gut durchorganisierte Gottesdienst und diese Stück für Stück Jesus anleiten. Das ist hui. Aber die Gemeinde hier war bekannt dafür, und das ist auch heute noch, bekannt für ihre Werke, aber auch bekannt dafür, dass sie nicht mehr im Wort sind. Die haben Gottes Wort verlassen. Und das ist auch heute noch so. Lass nicht zu, dass eine Organisation, eine Gemeindeform, oder ein Mensch oder irgendwas anderes zu deiner Kirche, zu deinem Glauben, zu deinem Gott wird. Ich persönlich, wenn Carrie Stadt gefällt und der Heilige Geist von ihr geht, weil zu viel Kompromiss oder irgendwas anderes da reingekommen ist, ne? Ich verlasse die Carrie Stadt sofort. Gott hat mich nicht nach Görlitz geschickt, um Carrie Chapel zu aufzubauen. Mein Lebenssinn ist nicht so, um die Carrie Chapel zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Carrie Chapel wächst und mehr Mitglieder kommen. Sondern ich bin Jünger von Jesus Christus. Ich habe mich nur für die Carrie Chapel Bewegung entschieden, weil das die Gemeindeform ist, wo ich die meiste Freiheit habe, Gottes Wort zu lernen und zu leben. Hier geht es nicht um Konfessionen, und Konfessionen sind hier auch nicht erlaubt. Also es ist okay, wenn du sagst, du bist evangelisch oder katholisch oder so, ne? Aber ich werde mich nicht für eine Seite entscheiden. Und die Gemeinde wird es nicht tun. Wir dulden hier keine Rituale oder so. Außer das, was in der Bibel steht, Abendmahl und Taufe. Und das ganz bewusst, weil es uns die Freiheit gibt, Gottes Wort komplett auszuleben. Ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Es gibt keine Mitgliederzahl. Weil jeder hier willkommen ist. Und weil die Mitgliedschaft nicht hier beginnt, wenn du einen Gemeinderaum betrittst und sagst, hier komme ich jetzt immer her, sondern Mitgliedschaft beginnt dann, wenn du dein Leben Jesus gibst und sagst, jetzt habe ich ein neues. Und hier gibt es auch keine Kollekten nach dem Gottesdienst oder Pflichtspenden, irgendeine Carrie-Scheppel-Steuer, einfach nur daher, weil Gottes Wort sagt, Gott liebt einen freiwilligen Spender. Und deswegen sind unsere Spenden freiwillig und anonym. Weißt du? Aber wenn Carrie-Scheppel, wenn der Geist geht, dann gehe ich auch. Weil mich zieht dahin, wo Jesus ist. Und jede Gemeinde hat Leute, auch wir werden das haben über die Jahre hinweg, die regelmäßig kommen und unterwegs sind und außen hui sind, aber nicht zu Jesus gehören. Obwohl sie sagen, sie gehören zu Carrie Chapel. Und die werden immer da sein. Aber das sind doch die, die ganz schnell wieder gehen, weil sie merken, dass sie die Gemeindeform hier nicht verändern können. Nur weil sie anders glauben oder ihren Glauben anders leben sollen. Ich gehe dann immer zu ihnen hin, so ist auch hier schon zweimal passiert, und sage halt zu ihnen, hey, dann mach dir Frieden. Hauptsache, du kannst Jesus empfangen, du sitzt im Gottesdienst und bist frei zu empfangen und anzubeten. dann geh in eine andere Gemeinde und da kannst du frei deinen Glauben leben, so wie du das bekommen hast von Gott. Oder wie du das für richtig hältst. So, das sind, wir sind nicht die einzige Gemeinde, wo der Geist wirkt. Wäre schade. So, dann gibt es nur eins, wo drei, vier, fünf Christen in Görlitz. So, nee, so, ist nicht so. Das sind, aber pass auf deinen Gottesdienst auf und dein Leben ist dein, ist ein Gottesdienst. So, ich weiß, wenn ich Isabel hier erwische, dann hat sie einen riesengroßen roten Abdruck auf dem Po. Das ist von meinem Schuh. So, weißt du, weil selbsternannte Propheten und Leute, die nur darauf aus sind, Macht anzustreben und Größe so, und Einfluss, so, die kann Gott nicht gebrauchen. So. Und ich meine, hier gibt es eine katholische Kirche, deswegen ein paar Götzen von der katholischen Kirche so, und dann ein paar Götzen von uns. So in all den anderen Gemeinden, ob nur protestantisch oder freikirchlich oder freigemeindlich oder no-name. So ein, katholische Götzen sind einmal die Maria. So ein, sie ist immer die, die riesengroß ist. Jesus bleibt immer das Baby oder tot am Kreuz. So ein, sie ist die Mutter von Gott. So ein, und als zu ihr wird auch gebetet und sie wird verherrlicht und ihre Gebete kommen zu ihr dann und sie ist der Mittler so, zu Jesus oder der Papst. So. Dann die, das ständige Opfern, so, wir haben ein Opfer und das ist der, das Einzige, was wir brauchen. Und das wurde schon lange geopfert. So, nämlich bei jedem von uns in der Stelle, wo wir im Leben waren und gesagt haben, Jesus, ich werde dich jetzt opfern, du bist jetzt mein Lamm, stirb. So. Es sind eine Menge Heiligen und die sind in jedem Land anders. So irgendwelche Menschen, die jetzt heilig gesprochen wurden, so, zu denen man beten soll und die einem beistehen als Beschützer. So, dann die Engel, zu denen gebetet wird, so, die einen helfen und stärken und trösten und sonst irgendwas. So, und halt eine ganze Menge von rituellen Dingen, so wie bestimmte Kerzen, Briefe und Sakramente und so ein Zeug. Ne? So das Mariakreuz hier, Rosenkranz und so weiter. So, also das Schlimme daran ist halt so ein, also das, Johannes der Täufer hat Jesus erblickt und hat gesagt, du bist mein Messias. Und ich bin zwar gerade der Größte hier, so ein, mit dem meisten Einfluss und der meisten Macht, aber jetzt bist du da. Und ich werde jetzt abnehmen und du wirst zunehmen. Und das ist unsere Mentalität. Das ist das, was du von Gott bekommst. Jedes Kind Gottes hat diese Mentalität. Das ist das, die Hauptaufgabe, was der Heilige Geist in uns tut und wirkt. So diesen Blick, Jesus. Er wird immer mehr, je weiter wir geistlich wachsen, das Zentrum werden. Und alles, was jetzt noch bei uns im Zentrum ist, das wird immer mehr nach außen verschwinden. So, er nimmt immer mehr Raum ein. Und um ihn wird sich immer mehr drehen. So. Aber hier ist das Problem so, dass Jesus im Zentrum war, aber immer mehr ins Zentrum gekommen ist und Jesus wurde immer mehr nach außen gedrückt, bis er irgendwann so im, naja, im Hintergrund geraten ist. So. Hey, pass auf dein Herz auf und auf deinen geistlichen Blick und prüf dich selbst, so, wer bei dir im Zentrum steht. So. Und ob Jesus verdrängt wird, weil du zu viel Müll reinmachst, in der Mitte, so, oder ob der Müll rauskommt, weil du Jesus reinpackst, in die Mitte. So. Und bei Freikirchlichen oder Freigemeindlichen oder all den anderen, so, die sagen, sie sind Christen, so, also es gibt Kreuze, ich lerne andere und Heiden kennen, so die mit Gott, die noch nicht bei Gott sind, so ein. Und sie sagen, ja, ich bin Christ, guck mal hier. Ich habe ein Kreuz. Ich bin Christ. Ich bin richtig mit Gott. So. Das reicht. Was ist denn das für ein Kreuz? Ich habe das nie verstanden. So. Es war mal Modetrend, eine Zeit lang, ein Jahr, da hat man alle haben Kreuze getragen, warum auch immer, du wusstest nicht warum, es war einfach in. So. Aber sie tragen ein Kreuz und fühlen sich sofort beschützt. Es gibt kleine Engelchen, selbst die Losung ist für manche der Götze. Warum? Weil die Losung Gottes Wort ersetzt hat. So, ne? Und ich kenne viele Christen, wo das so ist. Die lesen nicht die Bibel, sondern jeden Morgen ganz fleißig und brav die Losung. Als Ehepaar sozusagen oder allein. So, auch die Losung wird gelesen und das ist Gottes Wort. Und das ist mein Futter für den Tag. Das ist ein Bibelvers, der rausgenommen ist aus dem Kontext. Dann dazu ein philosophischer Spruch oder irgendwas anderes, ne? So ein Lied oder so, ne? Und dann vielleicht manchmal noch so ein bisschen Blabla. Was ja auch vielleicht schön und richtig und gut ist und erbauend. So ein, also es ist ja nicht irgendwie, was dich wegführt von Gott, sondern es bestärkt dich. So ein, ich habe hier auch so ein Buch von, nee, habe ich nicht hier, von Spurgeon, so ein, irgendwie so eine Tagesandachten, jeden Tag eine Andacht, so, ne? Habe ich zu Gottes Wort manchmal gelesen, habe mich voll erbaut. So ein, ist oben auf dem Klo, okay. So ein, was schon, hat mich, ist super erbauend, so ein, hey, aber das ist nicht, kein Ersatz für Gottes Wort. So ein, wenn du irgendwas reinlässt in dein Leben, was Gottes Wort und was Jesus den Wirken vom Heiligen Geist verdrängt und den Platz einnimmt, so ein, oh, dann bist du genau an der Stelle, wo die hier sind. Ich werfe dich aufs Krankenbett. Und ich war jetzt im Krankenbett 3 Tage lang. Das ist ätzend. So, weil du liegst in diesem Bett und fühlst dich nach nichts, außer nach Gülle. So, du kannst dich nicht bewegen, du willst dich nicht bewegen, du willst nicht essen, du willst nicht trinken. So, und du bist nur am Schlafen und dann wirst du wach und fühlst dich total breit, weil du zu viel geschlafen hast und dann schläfst du weiter. So, du willst nicht wirklich lesen, du willst keinen Film gucken, keine Spiele spielen, du willst gar nichts machen. So, weißt du, du bist gebunden, du bist bewegungslos. So, du bist einfach rausgenommen aus der Welt. So, einfach irgendwo abgestellt, so, wo du separat für dich bist. So, weißt du, das bedeutet Krankenbett. Weißt du, Gott wird auch die katholische Kirche und all die großen Organisationen aufs Bett schmeißen. Und all die kleinen Kinder, die daraus entstanden sind, all die kleinen Organisationen. So, und sie sind nicht tot, aber sie werden stillgelegt. Aber sie werden da sein. Und zwar bis Jesus kommt, Vers 22, am Ende. Ich werde sie aufs Krankenbett werfen und welche mit ihr Ehe brechen und in große Drangsal werfen, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und die große Drangsal kommt, Kapitel 4. Das ist, wenn wir entrückt sind. Wir kommen nicht in die Drangsal. So, wir werden vorher entrückt. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich, und den Übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, also angenommen haben, was sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und deswegen kann man nicht sagen, na dann brenne ich halt alle katholischen Kirchen ab und das Ding da in Rom, Kirchenstaat. So, vielleicht jetzt nicht mit Feuer abbrennen, sondern in meinem Herzen. Alles niedermachen, sowas. Also ich kenne so viele Gemeinden, die also ihre Hauptlehre ist, so gegen katholische Kirche zu protestieren, weißt du? So, oder Christen, so, die nichts anderes tun als das. So, und das ist total dämlich. So, weil das Wort nicht Gottes Herz ist. Weil guck mal, Jesus hat ein Herz, er hat geteilt. So, und er hat gesagt, die der Lehre von Isabel folgen, so, denen habe ich Zeit gegeben, umzudrehen. Das bedeutet, er ist immer wieder zu ihnen gekommen, hat sie berührt und ihnen Chancen gegeben. Hey, das ist nicht wahr, du bist gerade auf dem Irrweg, du bist nicht mehr mit mir, du hast mich verlassen. So, dreh um. Und das lange Zeit. So, aber sie haben halt nicht Buße getan. Und dann sind aber in jeder Gemeindeform auch Leute immer drinnen, so die, und das ist nur der Heilige Geist, obwohl sie diese Lehre haben so, und diesen Einfluss und ihre Eltern oder was weiß ich, Freunde und Bekannte und so weiter, so, die irgendwann berührt sind und auf die Idee kommen, ich mache einfach mal die Bibel auf. Und dann fangen sie an, ganz heimlich zu lesen und denken so, was? Was? Und der Heilige Geist berührt sie noch mehr und sie treffen Entscheidungen und sagen, Gott, Also du bist mir wichtiger. Und sie entscheiden sich für Jesus. Und sie folgen Gottes Wort. Und sie strecken sich aus nach dem Heiligen Geist. Und sie haben ihr Lamm geopfert. Und wenn sie dieses Abendmahl da in der Messe nehmen, so dann schlachten sie nicht Jesus gerade und trinken wirklich reales Blut oder beißen ein Stück vom Arm ab, sondern wenn sie da sitzen und Abendmahl feiern, dann sitzen da und sagen im Gedenken Jesus, was du getan hast. So. Hey, und Jesus kennt jedes Herz und er kennt auch sie. Jeden einzelnen von seinen Kindern, die da in der Masse sitzen. Und die meisten bleiben dort, weil sie sagen, ich bleibe hier als Licht und Zeugnis, um so viel zu erreichen, wie nur geht hier. So, und vielleicht für meinen Pastor oder meinen Pfarrer, nee, um für meinen Bischof, Priester zu beten, danke. So, um für meinen Priester zu beten, dass er zum Glauben kommt. Oder sonst irgendwas. So, Herr Jesus kennt sie, ich kenne sie leider nicht. Aber ich lerne immer mehr kennen, das ist cool. So, was dann zu ihm sagt er nicht, geht raus da, verlasst diese Hölle, sondern zu ihm sagt er, oh, ich kenne das. Und ich will keine weitere Last auf dich legen. Das, was du hast, ist halt fest und es reicht schon. Du musst nicht mehr kriegen. So bleib dran und halt an mir fest und folg meinen Weg. Hey, deswegen pass auf mit Gesetzlichkeit und mit Richten. So, weil das Gebäude an sich, eine Organisation an sich, so ein ist, wie Jesus gesagt, in die Tiefen des Satans. So. Weil die Leute führen die Menschen in die Hölle. Ganz bewusst und ganz klar. Das ist, also tiefer geht es gar nicht. Und dunkler und böser geht es nicht. So. Ja, aber da sind immer noch ein paar Lichter drin. So. Und von daher, so, und Jesus kennt sie und ist mit ihnen. So. Halt fest, bis ich komme. Und das heißt, nochmal als Bestätigung, so, die katholische Kirche wird bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und die letzten zwei Verse, vier. Und er überwindet, und wer überwindet und meine Werke bis zum Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße schlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So. Ich habe so viel Angst davor, dass ich am Ende jemand bin, der im Geist anfängt und im Fleisch endet. Jemand, der äußerlich so ein reiner wird und wächst so ein, und innerlich eine Jauchengrube ist. Ich will keine Jauchengrube sein. So ein, ich habe Angst davor, gesetzlich zu werden. Ich habe Angst davor, ohne den Heiligen Geist Dinge zu tun. So, weißt du, ich habe Angst davor, so mich Götzen hinzugeben so, und irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich nur noch Bücher oder Menschen so, oder Predigten von anderen so, ja, da die Antworten suche, um irgendwo überhaupt eine Predigt zu haben. So, das sehe ich. So, es ist so gefährlich gerade heute und so, und es geht so schnell, so dass man einfach diese Simpelheit von Gott verlässt und sich zuwendet zu diesen Komplexen. So, und es geht ganz schnell und ganz einfach. Aber Gott ist auch wichtig, dass wir Stellung nehmen, so, und auch zu den Gemeinden heute und auch zu den Christen heute. So, wenn du jemand bist, der gesagt hat, ich möchte keinen halben Weg mit Jesus gehen, sondern ich möchte den ganzen Weg gehen. Ich habe mich nur mal dafür entschieden, egal was es kostet. Ich nehme nicht den leichten Weg, sondern ich nehme den richtigen. So, wenn du jemand bist, der sagt, der schmale Weg, das ist der, wo ich hingehöre, so, weißt du, dann bedeutet das, dass du dich dafür entschieden hast, Stellung nehmen zu müssen. Und dann musst du auch Stellung nehmen. Wenn du ein kompromissloses Leben führen willst, dann musst du die geistliche Reife haben und die Erkenntnis abwägen zu können, was ist jetzt von Gott und was nicht, und auch dann die geistliche Reife zu haben, in Vollmacht zu sagen, das ist von Gott und das nicht. So, weil so als Christ schwerer denn je ist, überhaupt Stellung zu nehmen zu Gottes Wort. So, weil man sofort so erniedrigt wird und runtergeputzt wird, so, dass man überhaupt das sich anmaßt, so zu richten. Du, auch wenn irgendwas gegen Gottes Wort spricht, dann richtest du nicht. Nie. So, und wenn Gott in Gottes Wort aufruft, so bei dem und dem Thema, dass wir da Stellung nehmen sollen, dann ist es sein Gericht, nicht unseres. Weil wir sind die wahren Propheten von Gott. Jeder Gläubige, egal in welcher, egal wo er hingehört, so in welche Gemeindeform. So, aber wir sind der Leib, so, wir sind die Propheten, wir sind das Licht. Ne? Wir sind die, die in Connection mit Gott sind und das weitergeben, was er zu sagen hat. So, wir haben uns nicht selbst berufen, sondern er hat uns berufen. Hey, von daher, so ein, ja, wenn du noch in dem Bereich Angst hast, Stellung zu nehmen, so, dann würde ich dir empfehlen, so ein, sag einfach Scheiß drauf, ich gehe den schmalen Weg. So, weil Gottes Wort sagt so, also bin ich richtig. So, und zwar zu 100%. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe, für deine Gnade und ich hoffe, dass du nie zu mir kommst und sagst, ich bin der Sohn Gottes und ich bringe Gericht über dich und ich bin, ja, ich bin das einzigste Heilige, so. Und wenn ich in deiner Gegenwart bin, ja, ich möchte geheiligt sein durch dich. Ich möchte, dass du in mir wohnst. Ich möchte so, ich möchte auch gerne mit geläuterten Füßen so durchs Leben gehen und stehen. So, und den geraden Weg gehen, den du vorgibst. So, und ich danke, dass ich dein Kind bin und nicht das Kind von irgendeinem Menschen. So, dass ich eine neue Schöpfung bin und ein neues Leben habe. Und das ist mir schön. Lange alles vergeben ist, was ich getan habe und was ich tun werde. Ich denke, dass ich für immer gereinigt bin und dass das Einzige, was ich noch beschmutzen kann, meine Füße sind. Und dass du immer meine Füße wäschst, jedes Mal, wenn ich zu dir komme. Du bist der, dessen Füße nie gewaschen werden mussten. Ja, selbst wenn du durch die Jauchengrube gehst, so in meinem Herzen, dann ja, so, sind sie so glühend und so heiß und so rein, dass sie sich nicht beschmutzen, du bist herrlich. Du bist Gott. Ja, ich bitte dich, dass du einfach nie aufhörst, Gemeinde zu läutern und so nie den Mut nimmst, so zu dem zu stehen, was du sagst. Selbst wenn es heißt, dass wir immer klein sind. Aber ich denke, dass die kleine Macht so ist, die du brauchst. Dafür.